Deutsche Welle. Bücherwelt.
Mit Petra Lambeck. Hallo und herzlich willkommen.
Ich ziehe also, wenn schreiben, eigentlich eher noch die Fiktion vor, also das Fiktive und nicht die, was ich ja sehr oft und lange gemacht habe, die Erinnerungen, die ganz persönliche Erinnerungen. Also ziehe ich doch lieber das Fiktive vor, die erfundenen Geschichten, die machen mehr Spaß.
Das sagt ein Mann, der weltberühmt ist als Schauspieler, aber der auch bekannt ist als begnadeter Geschichtenerzähler. Mario Adorf. In diesem Monat ist er 80 Jahre alt geworden. Dazu sei ihm an dieser Stelle auch nochmal herzlich gratuliert. Fiktive Geschichten, Geschichten, die Spaß machen, die einen entführen in fremde und vielleicht auch fantastische Welten. Darum geht's heute ganz konkret um eine Geschichte, auf die viele junge und erwachsene Leser schon lange gewartet haben. Reckless, der neue Roman von Cornelia Funke. Er ist vor wenigen Tagen erschienen. Dazu gleich mehr. Außerdem erwartet Sie eine weitere Folge unserer Reihe Exportschlager Kinderbuch. Heute ist Das Jahr der Wölfe von Willi Fehrmann dran. Ein Klassiker und damals eines der ersten Jugendbücher, das auch von Erwachsenen gelesen wurde. Dann nehmen wir Sie mit zum Literaturfestival nach Hamburg und machen zusammen mit der Literaturkritikerin Sigrid Löffler einen Abstecher nach Russland, weit weg in die tiefe Provinz. Zunächst aber zu Cornelia Funke und ihrem neuen Roman Reckless. Das Buch ist zeitgleich in 8 Ländern erschienen, darunter natürlich Deutschland und die USA. Dort lebt die in Westfalen geborene Autorin seit einigen Jahren, aber auch in Mexiko, Norwegen und Russland. Cornelia Funke hat nämlich Fans in der ganzen Welt. Und die dürfen sich jetzt freuen. Reckless, steinernes Fleisch, so der etwas unheimliche Untertitel, ist nämlich nur der erste Teil einer neuen Serie, einer neuen fantastischen Welt der berühmten Autorin. Tobias Wenzel hat sich hineingelesen und die Autorin besucht in ihrer Wahlheimat Los Angeles.
Wasser sprudelt in den Teich eines üppigen Gartens in Beverly Hills. Eine Echse sonnt sich auf einem Stein, bunte Vögel fliegen wild herum. Cornelia Funke sitzt hinter einem Massivholztisch in einem kleinen weißen Gartenhaus, ihrem Schreibhaus. Bücher bis unter die Decke, ein Holzpferd auf dem Boden, eine Vase in Drachenform auf dem Tisch. An einer großen Wand hängen Klarsichttüten mit bunten Steinen. Außerdem Bilder von romantischen Landschaften, von Tropfsteinhöhlen und Köpfen aus Stein. Darüber ein Zettel mit dem Titel des neuen Buchs von Cornelia Funke, Reckless.
Das heißt, ich mache das immer, wenn ich anfange zu arbeiten, dass ich Bildmaterial sammle, was ich inspirierend finde für bestimmte Motive im Buch, zu denen ich mir dann irgendwas versuche vorzustellen. Manchmal verwende ich das alles nicht. Aber meist gibt es mir zumindest einen Geschmack für die Zeit.
Reckless ist der erste Teil einer neuen fantastischen Welt von Cornelia Funke. Die Hauptfiguren Jacob und Will Reckless leben in der heutigen Zeit, doch die Geschichte spielt größtenteils in einer Parallelwelt. Diese zweite Welt ähnelt einerseits dem 19. Jahrhundert, andererseits sind in ihr die Märchen der Brüder Grimm Wirklichkeit. Außerdem gefährliche Wesen wie die steinernen Goyles, Erfindungen von Cornelia Funke und dem Filmschaffenden Lionel Wigram. Die beiden haben in monatelanger enger Zusammenarbeit das Konzept und die Figuren entwickelt. Cornelia Funke hat es dann zu Papier gebracht.
Der Spiegel öffnet sich nur für den, der sich selbst nicht sieht. Jacob schloss die Augen. Er kehrte dem Spiegel den Rücken zu. Tastete hinter dem Rahmen nach irgendeinem Schloss oder Riegel. Nichts. Er blickte immer wieder nur seinem eigenen Spiegelbild in die Augen. Es dauerte eine ganze Weile, bis er begriff.
Über einen Spiegel im Arbeitszimmer seines verschwundenen Vaters gelangt Jacob in jene märchenhafte Welt aus steinernen Soldaten, gefährlichen Feen und mehr oder weniger hinterlistigen Zwergen. Aber es geht etwas schief. Jacobs kleiner Bruder Will gerät auch in die Welt hinter dem Spiegel und direkt in Schwierigkeiten. Eine böse Fee verwandelt seine menschliche Haut in steinernes Fleisch. Sein älterer und furchtloser Bruder Jacob versucht alles, um ihn zu retten. Geschwisterliebe, eines der großen Themen dieses Buchs.
Ich habe zum Beispiel von meiner Tochter mal sowas gehört, wie dass sie gesagt hat, die größte Liebe im Leben ist die zu meinem Bruder. Was ich interessant war, was ich jetzt so nicht gesagt habe, obwohl ich meinen Bruder liebe, aber ich hätte immer eher an meine Freunde gedacht, an meine eigenen Kinder. Und bei meinen Kindern zum Beispiel habe ich dieses Verhältnis als unglaublich zärtlich erlebt. Sodass da sehr, sehr viele Sachen ineinander geflossen sind, um dieses Brüderpaar zu schaffen.
Cornelia Funke verwebt in einer zugleich starken, geschmeidigen und bilderreichen Sprache geschickt eigene Einfälle mit Grimmschen Märchen. Die Autorin schickt Jacob und Will ins Lebkuchenhaus aus Hänsel und Gretel. Und Will fällt vorübergehend in jenen aus Dornröschen berühmten tiefen Schlaf. 12 Jahre sollte man mindestens alt sein, um Reckless zu lesen, sagt Cornelia Funke. Denn es wird immer wieder gekämpft, verwundet und getötet. Schaurige Gestalten tauchen auf, wie der Schneider, der aus Menschenhaut Kleider näht. Den Vorwurf einiger Journalisten, sie habe die Grimmschen Märchen düsterer gemacht, kann Cornelia Funke nicht nachvollziehen.
Dann denke ich immer, mein Gott, wann hat denn der Journalist zuletzt die Märchen gelesen? Die sind so grausam und so kannibalistisch, beladen mit Inzest und anderen Motiven, dass, wenn ich das zumal voll ausgeschöpft hätte, das wahrscheinlich die Grenzen meiner Geschichte gesprengt hätte oder noch so viel finsterer geworden wäre, dass ich doch Probleme gekriegt hätte, das auch noch Kindern zu servieren.
Schon jetzt könnte selbst einigen Erwachsenen etwas mulmig zumute werden. Denn Cornelia Funke schreibt zwar für Kinder und Jugendliche, aber auch Millionen Erwachsene haben ihre Tintenwelt-Trilogie oder das Buch Herr der Diebe gelesen. Damit stürmte sie 2002 die Bestsellerlisten in den USA. Und da zog es dann auch die Familie Funke hin, um einfach mal in einem anderen Land zu leben.
Und für dieses Gefühl auch, dass Los Angeles wirklich ganz, ganz anders ist als der Ort, von dem wir kommen. In keinster Weise mehr an Europa erinnert. Was mir eigentlich so als Wechsel am inspirierendsten erschien und was auch heute noch bei mir sehr, sehr inspirierend wirkt und all das etwas Wildere in mir hervorruft. Wenn ich also gefragt werde, ob ich nochmal zurückkomme, sage ich, nein, ich habe es doch gerade erst geschafft, wegzugehen. Warum sollte ich denn dann wieder zurückgehen?
Bald kommt Cornelia Funke aber doch nach Deutschland, allerdings nur vorübergehend. Vom 23. September an stellt sie ihr neues Buch auf einer Lesereise vor.
Und das in insgesamt 5 Städten, darunter Hamburg, Berlin und Frankfurt. Cornelia Funke, Reckless, Steinernes Fleisch. Das Buch ist erschienen im Dressler Verlag.
Pardon, Herr Wachtmeister, ich wollte mir nur mal erkundigen.
Sein oder nicht sein.
Schauspielkunst, Theater, Existenz.
Na, der redet ja hübsch über mich.
Schöne Töne.
Wir bleiben bei Cornelia Funke. Reckless ist nämlich zeitgleich als Hörbuch erschienen. Hier ein Ausschnitt. Jacob ist gerade im Schwarzen Wald unterwegs.
Der Schneider. Kam er ihnen nach? Jacob ging langsam, damit der Jäger, den sie angelockt hatten, ihm folgen konnte. Aber alles, was er hörte, waren seine eigenen Schritte, das Brechen morscher Zweige unter seinen Stiefeln, das Rascheln von Blättern. Wo war er? Jacob hatte schon Angst, dass sein Verfolger die Furcht vor der Hexe vergessen hatte und sich hinter seinem Rücken durch ihr Tor schlich, als zu seiner Linken plötzlich wieder das Schnippen aus dem Wald drang. Offenbar stimmte es, was man erzählte. Der Schneider spielte mit seinen Opfern gern Katz und Maus, bevor er an sein blutiges Handwerk ging. Niemand konnte sagen, wer oder was genau er war. Die Geschichten über den Schneider waren fast so alt wie der Schwarze Wald. Nur eins wusste jeder. Seinen Namen hat er sich dadurch verdient, dass er Kleider aus Menschenhaut schneiderte. Schnipp, schnapp, klipp, klapp. Zwischen den Bäumen öffnete sich eine Lichtung, und Fuchs warf Jacob einen warnenden Blick zu, als aus den Zweigen einer Eiche ein Schwarm Krähen aufflog. Das Klipp-Klapp wurde so laut, dass es selbst ihr Krächzen übertönte, und der Strahl der Taschenlampe fand unter der Eiche die Silhouette eines Mannes.
Wow, gruselig. Diesem Schneider möchte man ja eigentlich lieber nicht begegnen. Cornelia Funke, Reckless, Steinernes Fleisch. Wer weiterhören möchte, das Hörbuch 8 CDs ist erschienen bei Oettinger Audio. Selber lesen oder vorgelesen bekommen. Für viele ist die zweite Alternative die bessere. Die weihevolle Dichterlesung allerdings ist out. Heute werden Schriftsteller und ihre Bücher gern im Rahmen von Literaturfestivals präsentiert. Damit warten nicht nur die großen Städte auf, sondern auch mehr und mehr die kleinen Gemeinden. Wie viele Literaturfestivals es insgesamt in Deutschland gibt, weiß keiner, aber 200 sind es ganz bestimmt. Und jedes Jahr kommen neue hinzu. In diesem Jahr München, im letzten Jahr Hamburg. Doch was macht solche Veranstaltungen eigentlich aus? Heide Soltau hat sich die 2. Ausgabe des Harbourfront Literaturfestivals in Hamburg angeguckt.
3 junge Autoren bewegen sich schwankend voran. Es ist ungemütlich draußen, der Wind bläst, es regnet fein und der Frachter knarzt. Nur ein kurzer Blick auf den Hamburger Hafen, dann verschwinden die drei Richtung Offiziersmesse, der Schiffsbar. Das Festivalzentrum ist auf der Kap San Diego untergebracht, einem seetüchtigen Museumsschiff, das an der Überseebrücke liegt. Die Schriftstellerin Lisa Marie Dickreiter hat gerade ihren ersten Roman veröffentlicht, den sie im Debütantensalon hier auf dem Schiff vorgestellt hat.
Das war für uns sehr schön. Also ich habe auch das Gefühl, wir haben dann sehr schönen Rahmen geboten bekommen für unsere Debüts. Also nicht, dass wir jetzt irgendwo unter ferner liefen, gar nicht. Also ich fand es sehr schön. Unten im Kesselraum oder wie das heißt. Und das war sehr angenehm. Es hat ein bisschen gewackelt und es hat auch ein bisschen gebollert, aber das haben sie uns schon vorher gewarnt.
Fast 70 Zuhörerinnen und Zuhörer haben die Lesung besucht und sehr aufmerksam zugehört, freut sich Lisa Marie Dickreiter. Sie ist inzwischen in der Schiffsbar angekommen. Das Harbourfront Festival in Hamburg wartet in diesem Jahr mit etlichen großen Namen auf. Darunter die beiden Amerikaner John Irwin und John Grisham, die bei Frauen beliebte deutsche Bestseller-Autorin Ildikó von Kürti, die mit ihren witzigen Frauenromanen im In- und Ausland ein Millionenpublikum erreicht, und Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass.
Um ein Festival zu etablieren, um die Aufmerksamkeit und Sensibilität für das Gesamtprogramm herzustellen, müssen sie große Zugpferde haben, damit die Leute überhaupt hingucken. Und das ist auch ein Unterschied zum ersten Mal. Beim ersten Mal waren die schwierigeren Veranstaltungen, weniger offensichtlich attraktiven Veranstaltungen im Verhältnis schlechter besucht als diesmal.
Sagt Nikolaus Hansen, einer der drei Festivalleiter. In der Kultur geht es längst so wie im Sport. Wachstum spielt auch hier eine Rolle. Das erleichtert die Finanzierung, denn ohne private Sponsoren gäbe es die meisten Lesefeste nicht. So werden die Festivals immer größer, die Veranstaltungen zahlreicher und die Namen der Autoren immer prominenter. Und am Ende steht dann ein neuer, beeindruckender Besucherrekord. 16.000 Gäste zählte das Harbourfront Literaturfestival im vergangenen Jahr. Diesmal rechnet Nikolaus Hansen mit 20-25% mehr, denn die Leute müssten erst Vertrauen zu einem Festivalprogramm entwickeln.
Warum sollen die uns glauben, dass wir interessante Veranstaltungen machen? Das müssen sie erfahren und sukzessive sich daran tasten. Und ich bin sicher, dass wir bei einer ähnlichen Besetzung im nächsten Jahr nochmal wieder einen Zuwachs haben werden.
Jedes Festival muss sich erst als Marke etablieren. Und je bekannter die Marke, desto eher kommen auch die großen Autoren und mit ihnen die zahlreichen anderen, die im Idealfall von ihrem Ruhm profitieren. Literaturfestivals dienen vielen Interessen, nicht nur den einzelnen Schriftstellern, auch dem Marketing der Verlage, dem Image der Sponsoren, dem Glanz der Kommunen und der Orientierung des Publikums. Sie lassen die klassische Dichterlesung in einem anderen Licht erscheinen. Es klingt doch viel schicker, ein Festival zu besuchen als eine Lesung. Und wenn diese Veranstaltungen dann noch an attraktiven Orten stattfinden, wie in Hamburg rund um den Hafen, sind alle zufrieden. Frauenliebling Ildikó von Kürti zum Beispiel trat im St. Pauli-Theater auf der Reeperbahn auf. Dort las Jörg Thaddäus aus ihrem neuen Buch »Endlich«, passend zum Ort, über Brüste nach einer Vergrößerungsoperation.
»Ich kann einfach nicht glauben, dass diese Brüste zu mir gehören. Ich kann gar nicht genug von den Dingern bekommen. Endlich werde auch ich mal auf meine Brüste reduziert. Endlich schauen mir Männer mal ins Dekolleté, statt immer nur in die Augen. Ich liebe es, nicht ständig beweisen zu müssen, dass ich Verstand und Humor habe. Titten raus, Klappe zu. Das war's.«
Mit hoher Literatur hat das nichts zu tun, aber dem Publikum gefiel es.
»Bei einigen Sachen erkennt man sich schon wieder, muss ich sagen.
Man merkt dann halt, dass man selber auch ganz normal ist mit seinen Problemen, die man dazwischen hat. Dann fühlt man sich irgendwie besser danach.«
Je größer die Festivals, desto breiter und auch seichter ist das Angebot. Aber wer die Programmhefte durchblättert, stößt darin auch immer auf wunderbare Perlen. Und ein Plausch mit den Autoren im Festivalzentrum, wie in Hamburg auf der Kap San Diego, ist auch nicht zu verachten.
In Deutschland boomen die Literaturfestivals. Heide Soltor war beim Harbourfront Literaturfestival in Hamburg, das in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfand. Sich in die Ecke setzen und schmökern, auch ganz ohne Festival. Dazu lädt das neue Buch von Svenja Leibe ein. Eine junge deutsche Autorin, sie ist Anfang 30, die für ihr erstes Buch, ein Erzählband mit dem Titel Büchsenlicht, viel Lob und auch etliche Preise bekommen hat. Die Geschichten erzählen von einem trostlosen Leben in der norddeutschen Provinz. Ihr neuer Roman, es ist ihr erster, spielt in Russland, genauer gesagt in Schipino, so heißt auch das Buch. Schipino ist ein weltferner Ort, weit im Abseits, wie es auf dem Buchrücken heißt, so weit, dass es kaum zu erkennen ist. Das klingt ja auf den ersten Blick wieder so ein bisschen traurig. Frage an die Literaturkritikerin Sigrid Löffler, was ist das für eine Geschichte, die den Leser da erwartet?
Ja, es ist ein doch sehr originelles Setting, das sich Svenja Leiber für einen neuen Roman ausgedacht hat. Schipino, das ist ein weltferner Ort im Nirgendwo im tiefen Russland, besteht aus 4 Datschen auf einem Hügel, umringt von Sümpfen und Bächen und Seen und ist sehr weit entfernt auch von der nächsten Ansiedlung einer Kolchose, einem sowjetischen landwirtschaftlichen Großbetrieb. Dieser Ort Schipino ist also der Schauplatz eines alternativen Gesellschafts- und Gemeinschaftsexperiments. Dort trifft sich eine Handvoll seltsamer junger Leute, lauter Aussteiger, Zivilisationsflüchtlinge, Gestrandete, und die verbringen miteinander einen Sommer dort in sehr einfachen Verhältnissen, naturnah wollen sie leben, menschenfreundlich, anspruchslos. Sie sind ziemlich schweigsam, man weiß also wenig über ihre Motive und erfährt eigentlich gar nicht, wie sie hier zusammengewürfelt worden sind, buntscheckig und heterogen, wie sie sind. Das Interessante ist, dass zu dieser Gruppe von jüngeren Russen ein nicht mehr ganz so junger Deutscher stößt. Er ist nach Moskau zu seinem Freund gezogen und dieser Freund sagt nun, er will ihm den russischen Sommer zeigen und nimmt ihn mit nach Schipino.
Also eine Gruppe Menschen, sage ich mal, irgendwo in Russland. Das klingt ja erstmal nach eher wenig äußerer Handlung. Was passiert denn da?
Ja, das Zusammenleben dieser jungen Leute gestaltet sich dann doch nicht so friedfertig, wie sie eigentlich gehofft hatten. Man erfährt als Leser nicht, was sie eigentlich in Schipino hält. Das bleibt unklar bis zuletzt. Aber es gibt unterschwellige Konflikte in der Gruppe, die brechen auf. Es kommt zu Eifersuchtsszenen, auch zu Gewaltausbrüchen. Einer von ihnen ist ein Getreideforscher, der hatte das Projekt, dass er aus Schipino Ackerland machen möchte. Aber der Boden ist unfruchtbar, er verzweifelt daran und begeht sogar Selbstmord. Dann gibt es eine Frau, Lilia, die seltsam, rätselhaft, die kommt und geht, die verschwindet mal wochenlang, dann taucht sie wieder auf, sie schweigt und erklärt sich nie. Und dann ist immer sehr viel in der Gruppe die Rede von einer geheimnisvollen Mascha. Die taucht aber überhaupt nie auf. Alle warten auf ihre Ankunft. Es ist so eine ähnliche Situation wie in dem Theaterstück Warten auf Godot. Ist denn diese Mascha auch eine Art Godot, auf die hier gewartet wird? Geraunt wird auch, dass mit dieser Mascha werde sich das Schicksal von Schipino entweder entscheiden oder vollenden. Wir erfahren das als Leser nie ganz genau. Man muss schon sagen, dass Svenja Leiber einen gewissen Hang zur Mystifikation hat und zur absichtlichen Verrätselung ihrer Geschichte.
Aber klären sich diese ganzen Rätsel, das waren jetzt eine ganze Menge, klären die sich so gegen Ende des Buches dann?
Nein, letztlich nicht. Svenja Leibers Erzählton lässt eigentlich sehr vieles unerklärt und lässt es im Raum hängen. Viele Motive, die sie einführt, bleiben auch unausgeführt. Sie lässt alles in der Schwebe. Die Beziehungen zwischen den Gruppenmitgliedern, ihre Motivationen, ihre Herkunftsgeschichten, ihre Hoffnungen, Absichten und Ziele, alles das bleibt offen. Es bleibt auch offen, wie wir Schipino eigentlich lesen sollen. Es gibt ja mehrere Lesarten, die da möglich sind. Man kann es als Parabel lesen. Auch als eine Aussteigergeschichte, das ist ja ganz bestimmt. Aber es könnte auch ein privater Modellversuch sein einer deutsch-russischen Aussöhnung. Oder vielleicht auch spielt mit hinein die Mythisierung vom Verlorengehen in der legendären Weite Russlands. Alles das sind mögliche Deutungen, mögliche Lesarten für diesen Roman. Diese Vieldeutigkeit ist einerseits der Charme dieser Geschichte, andererseits natürlich, denke ich mir, für manche Leser auch ein bisschen anstrengend oder es wird sie ratlos lassen. Trotzdem kann man nicht verhehlen, dass diese Geschichte einen ganz starken Sog entwickelt.
Sagt die Literaturkritikerin Sigrid Löffler. Svenja Leiber, Schipino, das Buch ist erschienen im Schöffling Verlag.
Das Jahr der Wölfe.
Herr der Diebe.
Die Wolke.
Eine Woche voller Samstag.
Echtsommer.
Jim Knopf und Lukas der
Exportschlager Kinderbuch.
Exklusiv hier in der Bücherwelt der Deutschen Welle. Wir stellen Ihnen deutsche Kinderbuchklassiker vor. Bücher, die in aller Welt gelesen werden. Heute geht es um
Das Jahr der Wölfe von Willi Fehrmann.
Anfang der 60er Jahre stand dieses Buch auf der Auswahlliste zum Deutschen Jugendbuchpreis. Es bekam ihn dann nicht, aber das Buch hatte in Deutschland einen Riesenerfolg. Und das nicht nur bei Kindern und Jugendlichen. Es spielt in der Zeit des Nationalsozialismus und berichtet von der Flucht einer deutschen Familie aus Ostpreußen gen Westen, kurz vor Kriegsende. Eine Zeit, die der Autor selbst miterlebt hat und eine Zeit, die nicht vergessen werden darf, wie er selbst sagt.
Ich bin 80, Das dauert ja nicht mehr lange, dann ist auch der Zeitzeuge verschwunden. Ne? Und ja doch, da soll man sich nichts vormachen. Und da meine ich eben, das heißt wichtig, dass man das weitergibt, was an Erfahrungsschatz da ist, auch möglichst in einer Form, die auch den Leser gefangen nimmt. Ne?
Und das scheint ihm geglückt zu sein. Das Jahr der Wölfe verkaufte sich bisher allein in Deutschland mehr als 300.000 Mal. Und auch im Ausland wird es gelesen, auf Niederländisch, Englisch, Spanisch und Türkisch. Marlies Schaum hat Willi Fehrmann zu Hause besucht und ihn gebeten, aus seinem Buch vorzulesen, auf Deutsch.
Als sie am Abend in ihren Betten lagen, hörte Konrad seine Schwester leise weinen. Was ist, Hedwig? Ihre Schultern zitterten. Was ist, Schwester? Ich will nicht fort von hier, Konrad. Ich will nicht fort von Leschinen.
Konrad ist 12 Jahre alt und die Hauptperson in Das Jahr der Wölfe. Im Winter 1944-45 flieht er mit seinen Eltern und drei Geschwistern aus den damals noch deutschen Ostgebieten vor den Russen gen Westen. Die Figur Konrad hat ein reales Vorbild, ein Freund von Willi Fehrmann. Als der ihm die Geschichte seiner Flucht erzählte, kam Fehrmann die Idee zum Buch.
Ich habe also erstmal die Eltern meines Freundes 4 Abende lang befragt und hab dann Karteikarten angelegt mit den wichtigen Informationen, habe alles gelesen. Ich war dann in Düsseldorf in diesem Archiv in der Bibliothek über Schriften aus dem deutschen Osten. Und an dem 4. Abend hat mir diese Familie da gesagt, ja, war nicht der und der auch auf dem Eis mit dem Pferdewagen. Und dann habe ich mich da kundig gemacht, wo der wohnte und bin nach Recklinghausen gefahren. So bin ich weitergereicht worden an 13 Familien, die alle mit ihrem Pferdewagen übers Eis gefahren waren.
Flucht, Vertreibung, die Auseinandersetzung mit der eigenen Täterschaft. Das war Anfang der 60er Jahre noch ein Tabuthema in der deutschen Gesellschaft. Als dann Willi Fehrmanns Jahr der Wölfe als Jugendbuch erschien, wurde es auch von vielen Erwachsenen gelesen. Für Fehrmann selbst war das Buch eine Art Befreiung. Als Kind fand er die braunen Uniformen der Nazis genauso attraktiv wie ihre braunen Gedanken. Die letzten beiden Kriegsjahre verbrachte er in Lippe in Westfalen. Das war vor Bombenangriffen sicherer als seine Heimatstadt Duisburg, eine Industriemetropole. Und in Lippe ging er im Alter von 13 Jahren auf ein staatliches Gymnasium.
Das war braun-brauner am braunsten. Das war also alles durchtränkt von brauner Soße. Ich habe gegen Ende des Krieges noch gehofft, dass der Krieg zu gewinnen sei. Das große Erwachen kam zum Schluss des Krieges, ne? Und als die Götter auf einmal von den Sockeln stürzten. Und dann merkte man, wie man aufs Glatteis geführt worden ist. Und genau das ist auch ein Antrieb, Zeitgeschichte zu erzählen, damit das so leicht nicht wieder geschieht.
Willi Fehrmann sagt, es sei heute schwer verständlich zu machen, dass er sich damals sein gesamtes Weltbild komplett aus den wenigen Informationen gebastelt habe, die die Nazis zuließen.
Es gab schon immer mal wieder Zweifel, die hat man aber weggeschoben. Zum Beispiel bei uns in dieser kleinen Straße in Duisburg-Beek wurden immer russische Kriegsgefangene durchgeführt. Die wurden aus dem Lager zur Tissenhütte gebracht und abends wieder zurück. Und die haben oft auf einem Brett mit Säcken zugedeckt, Tote dann mit ins Lager zurückgetragen. Das war für mich schon ein Schock. Aber wie hilft sich dann ein Kind, wenn das der Führer wüsste? Das war immer die letzte Notbremse. Wenn das der Führer wüsste, dann wird das alles nicht passieren. Ne?
Adolf Hitler wusste das alles natürlich sehr wohl. Er hatte es schließlich angeordnet. Und diese Realität holte Willi Fehrmann nach dem Krieg ein. Er ist schockiert, wird Mitglied einer katholischen Jugendgruppe, macht eine Maurerlehre, holt das Abitur nach, studiert und wird Lehrer. Das Jahr der Wölfe ist sein 5. Buch, das er nebenher schreibt.
Es war einfach nur das Zeugnis zu geben, wohin der Krieg Menschen führen kann, nämlich ins absolute Elend, ne?
Auf gerade mal 217 Seiten erlebt man als Leser mit Konrad nicht nur die Flucht, Hunger, Kälte und Ängste. Willi Fehrmann spricht in vielen Nebensträngen auch zahlreiche andere Themen an. Den Einzug von Teenagern zum sogenannten Volkssturm, das Verstecken von Juden, Vergewaltigungen, die Lage der Zwangsarbeiter oder auch die Sicht der Russen. Der Titel, Das Jahr der Wölfe, war übrigens eine Idee des Verlages. Ein Wolf war in den 1960er Jahren noch ein Synonym für räuberisches Verhalten.
Das stimmt ja gar nicht. Das ist ja ein hochsoziales Gebilde, die Wolfsrudel. Ne? Aber es ist so als Standard und auch in Märchen ja immer wieder so gepflegt worden. Und ja, also man kann eigentlich nicht sagen, dass Menschen so wie Wölfe gehandelt haben. Die Wölfe handeln nicht so. Ne?
Willi Fehrmann war das, Autor des Buches Jahr der Wölfe. Ein Beitrag von Marlies Schaum in unserer Reihe Exportschlager Kinderbuch. Und das war die Bücherwelt der Deutschen Welle. Die genauen Angaben zu den Titeln finden Sie wie immer im Netz unter www.dw-world.de/literatur. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Petra Lambeck. Machen Sie es gut. Tschüss.